Biofunk, der Biologie-Podcast. Heute genetische Mischwesen über zweieiige Zwillinge in einem Körper. Folgende Geschichte klingt nach Krimi oder Thriller, aber sie ist tatsächlich wahr. Die Mutter zweier Kinder in den USA muss einen Mutterschaftstest machen, um ihren Sozialhilfeantrag durchzubekommen. Eigentlich eine Routineangelegenheit, doch das Ergebnis überrascht die Mutter und alle anderen, denn der Test zeigt eindeutig, dass sie nicht die leibliche Mutter ihrer beiden Kinder ist. Die Behörden vermuten Betrug, entweder es sind wirklich nicht ihre leiblichen Kinder oder sie hat eine Leihmutterschaft durchgeführt, also die befruchtete Eizelle eines anderen Paares ausgetragen. Doch die Mutter ist tatsächlich die leibliche Mutter ihrer beiden Kinder. Sie ist dann zum dritten Mal schwanger und die Behörden fordern, dass ein Zeuge bei der Geburt anwesend ist und dann sofort Blut abnimmt, um erneut einen Mutterschaftstest zu machen. Die Mutter bringt ihr Baby auf die Welt, das Blut wird abgenommen und wiederum, der Test zeigt eindeutig, dass die Mutter nicht die leibliche Mutter ihres dritten Kindes ist. Das hat nichts mit Betrug zu tun, sondern mit einer sehr speziellen und seltenen biologischen Besonderheit, die bei der Mutter vorliegt. Sie ist eine genetische Chimäre. Bevor wir dieses Phänomen näher betrachten, schauen wir zunächst einmal, inwiefern Kinder mit ihren Eltern, mit ihrem Vater und ihrer Mutter genetisch verwandt sind. Kinder sind natürlich nicht genetisch identisch mit ihrem Vater oder ihrer Mutter. Dieser Zustand ist nur bei Lebewesen zu beobachten, die sich durch Zellteilung vermehren. Sobald sexuelle Vermehrung ins Spiel kommt, erhalten die Kinder sowohl Gene ihres Vaters als auch ihrer Mutter. Genauer gesagt jeweils 50%. Eizellen und Spermien enthalten jeweils einen einfachen Chromosomensatz. Wenn dann das Spermium mit der Eizelle verschmilzt, entsteht ein doppelter, vollständiger Chromosomensatz des Kindes. Wobei sich natürlich die Kinder eines Paares genetisch wiederum unterscheiden. Denn jede Eizelle und jedes Spermium enthält eine andere Zusammenstellung der Gene. Und deswegen erhält jedes Kind eine einzigartige Kombination der Gene vom Vater und von der Mutter. Aber festzuhalten bleibt, Kinder eines Paares müssen 50% der Gene des Vaters enthalten und 50% der Gene der Mutter enthalten. Und genau das war im beschriebenen Fall nicht so. Der Partner der Frau konnte übrigens eindeutig als Vater der Kinder nachgewiesen werden. Dennoch war der Fall anscheinend klar. Die Mutter war eine Betrügerin. Nur sie war keine Betrügerin. Glücklicherweise wurde ungefähr zeitgleich bei einer zweiten Frau ein ähnliches Phänomen festgestellt. Bei ihr forschte man genauer nach und das brachte schließlich die Erklärung. Ausgangspunkt war, dass diese Frau eine Nierentransplantation benötigte. Auf der Suche nach einem möglichen Organspender wurde auch ihren Kindern Blut entnommen und das Blut wurde genetisch untersucht. Und dann das skurrile Ergebnis. Die Ärzte teilten ihr mit, dass ihr Mann durchaus der genetische Vater der Kinder ist, im Gegensatz zu ihr. Sie hatte keinerlei genetische Ähnlichkeit mit ihren eigenen Kindern. Das Ergebnis war also das gleiche wie bei der ersten Frau, doch in diesem Fall glaubten die Ärzte der Frau und sie versuchten, diesen eigenartigen Befund zu erklären. Ursprünglich hatten die Ärzte Blutproben der Mutter und der Kinder genetisch untersucht. Nun weiteten sie ihre Untersuchungen aus. Sie untersuchten verschiedene Gewebe der Mutter, unter anderem Mundschleimhautzellen und Haarzellen. Doch es kam das gleiche Ergebnis raus. Die Mutter hatte keinerlei genetische Ähnlichkeit mit ihren Kindern. Dann kam der Zufall ins Spiel. Vor Jahren wurden der Mutter einmal Gewebeproben aus der Schilddrüse entnommen. Diese wurden noch in einem Labor gefunden und wurden untersucht. Und jetzt kam es zum Treffer. Nun konnte gezeigt werden, dass die Zellen in der Schilddrüse genetische Ähnlichkeit hatten mit ihren Kindern. Und zwar genau in der Art, wie man es erwartet. Schließlich wurden Eierstockzellen untersucht und auch hier kam man zu einem Treffer. Auch diese Zellen hatten die genetischen Eigenschaften, die man erwartet, wenn die Mutter tatsächlich die Mutter ist. Zusammengefasst, Blutzellen, Haarzellen, Mundschleimhautzellen und andere Zellen hatten keine genetische Ähnlichkeit mit ihren Kindern. Aber Schilddrüsenzellen und auch die Eierstockzellen hatten die erwartete genetische Ähnlichkeit. Dies ließ nur einen einzigen Schluss zu. Die Mutter bestand aus genetisch verschiedenen Zellen, und zwar aus zwei Gruppen von Zellen. In der einen Gruppe waren zum Beispiel die Eizellen der Frau, in der anderen genetisch verschiedenen Gruppe waren die Blutzellen der Frau. Jetzt lässt sich das skurrile Ergebnis des Mutterschaftstests erklären, denn aus den Eizellen gingen die Kinder der Frau hervor. Wenn man nun die Blutzellen der Frau mit den Zellen der Kinder vergleicht, war es klar, dass hier keine genetische Übereinstimmung gefunden werden konnte, da ja die Blutzellen der Frau zu einer anderen Gruppe gehören als die Eizellen der Frau. Diese Erkenntnisse halfen übrigens auch der mutmaßlichen Betrügerin aus dem ersten Fall. Nach Veröffentlichung der Ergebnisse untersuchten die Ärzte auch hier die Frau noch einmal genauer und sie konnten im Prinzip das gleiche Phänomen feststellen. Auch im ersten Fall bestand der Körper der Frau aus zwei genetisch unterschiedlichen Zellgruppen. Und hier war es auch so, dass zwar die Blutzellen der Frau keine genetische Ähnlichkeit hatte mit den Zellen ihrer Kinder, aber viele andere Gewebe im Körper der Frau hatten eindeutige Ähnlichkeiten mit den Zellen ihrer Kinder. Somit war hier die Mutterschaft auch eindeutig nachzuweisen und die Frau konnte rehabilitiert werden. Aber das Phänomen, dass ein Körper aus zwei Gruppen genetisch unterschiedlicher Zellen bestehen kann, widerspricht eigentlich vollkommen den Grundlagen der Biologie. Wie kommt es also zur Entstehung von genetischen Mischwesen oder genetischen Chimären? Um das Phänomen der genetischen Chimären zu verstehen, müssen wir auf den Beginn eines menschlichen Lebens blicken. Ein Spermium verschmilzt mit einer Eizelle, es kommt zur Bildung einer befruchteten Eizelle oder einer sogenannten Zygote. Diese Zygote teilt sich anschließend viele, viele Male, es kommt zur Differenzierung, zur Bildung unterschiedlicher Gewebe und schließlich zur Ausbildung eines kompletten Menschen. Und da jeder Mensch aus einer einzigen befruchteten Eizelle hervorgeht, sollte theoretisch jeder Mensch genetisch identische Zellen enthalten, nämlich Zellen, die genetisch identisch mit der allerersten Zelle sind. Bei genetischen Chimären ist dies offensichtlich nicht der Fall. Sie bestehen aus mindestens zwei Gruppen, zwei genetisch unterschiedlichen Gruppen von Zellen. Es müssen also zwei genetisch unterschiedliche Zellen am Beginn eines menschlichen Lebens vorgelegen haben. Und das passiert relativ häufig bei der Bildung von Zwillingen, und zwar von zweieigen Zwillingen. Bei zweieigen Zwillingen werden gleichzeitig zwei Eizellen von zwei verschiedenen Spermien befruchtet. Es liegen im Körper der Frau zwei befruchtete Eizellen vor. Und beide Zellen können sich zu kompletten Menschen entwickeln, eben zu zweieigen Zwillingen. Doch in sehr seltenen Fällen läuft dieser Prozess anders ab. Wir starten auch mit zwei befruchteten Eizellen, aber diese entwickeln sich nicht zu zweieigen, genetisch unterschiedlichen Zwillingen, sondern sie kommen in einer sehr frühen Phase zusammen und bilden einen einzigen Körper. Wir haben zwei genetisch verschiedene Zellen, die nun sich differenzieren, verschiedene Gewebe ausbilden und gemeinsam einen einzigen Körper ausbilden. Und nun ist es eine Frage des Zufalls, welche Zelle welches Gewebe ausbildet. Aus der einen Zelle können schließlich zum Beispiel die Blutstammzellen und damit alle Blutzellen entstehen. Aus der anderen Zelle können zum Beispiel Haarzellen oder Hautzellen entstehen. Und das erklärt, warum diese Zellen oder diese Gewebe im Körper später genetisch verschieden sind, weil sie ursprünglich von zwei genetisch unterschiedlichen Zellen ausgehen. Man kann sich es folgendermaßen vorstellen. Wir haben hier eigentlich einen zweieigen Zwilling in einem Körper. Dieses Phänomen kann übrigens auch im Rahmen einer medizinischen Therapie entstehen, und zwar bei leukämiekranken Menschen, die eine Knochenmarkstransplantation erhalten. In diesem Fall werden die eigenen Blutstammzellen der Patienten abgetötet, um die Krebserkrankung zu bekämpfen. Dann erhalten sie von einem anderen Menschen Blutstammzellen, die Ausgangspunkt für gesundes Blut sein sollen. Und natürlich sind diese Blutstammzellen genetisch verschieden von den anderen Zellen des Körpers, da sie ja von einer anderen Person kommen. Somit unterscheiden sich bei diesen Patienten die Blutzellen genetisch von allen anderen Körperzellen. Auf natürlichem Wege entstehen genetische Chimären wahrscheinlich sehr selten. Andererseits,
Oftmals fallen sie ja gar nicht auf. Im Fall der beiden Frauen wäre es nie aufgefallen, dass sie eine genetische Chimäre sind, wenn nicht der Mutterschaftstest nötig gewesen wäre. Insofern, sie kommen wahrscheinlich sehr selten vor und doch gibt es keine belastbaren Zahlen, wie häufig sie tatsächlich sind. Im deutlich kleineren Maßstab kommen genetische Chimären allerdings sehr häufig vor. Jede schwangere Frau ist in geringem Maße ein genetisches Mischwesen. In einer Studie wurde eine Gruppe von jungen Frauen untersucht. Konkret, es wurde nach männlichen Zellen in den Geweben der Frauen gesucht. Männliche Zellen kann man eindeutig von weiblichen Zellen unterscheiden, da männliche Zellen ein Y-Chromosom tragen. In allen untersuchten Geweben wurde man fündig, zum Beispiel im Herz, in der Haut, in den Nieren und in anderen Geweben. Auch wenn der Anteil sehr gering war, maximal eine von 1000 Zellen waren männliche Zellen im weiblichen Gewebe. Man spricht hier auch von Mikrochimären, da die zweite genetisch unterschiedliche Gruppe von Zellen in sehr geringer Anzahl vorkommt, wie in dem Fall die männlichen Zellen. Die Frage stellt sich natürlich, wie kommen die männlichen Zellen in den weiblichen Körper? Dazu muss man wissen, dass alle Frauen, die untersucht worden sind, eine Gemeinsamkeit hatten. Sie waren zu dem Zeitpunkt schwanger mit einem Jungen oder hatten kurz zuvor einen Jungen zur Welt gebracht. Das bedeutet, sie hatten eine große Anzahl an männlichen Zellen in ihrer Gebärmutter. Aber wie kamen diese Zellen in die anderen Gewebe der Frauen? Die Verbindungsstelle zwischen Embryo und der Mutter ist die Plazenta. Über die Plazenta erfolgt die Versorgung des Embryos. Und früher dachte man, dass das eine feste Barriere ist, dass keine Zellen ausgetauscht werden, sondern nur zum Beispiel Nährstoffe und dergleichen. Aber vor ungefähr 20 bis 30 Jahren wurde klar, dass diese Barriere nicht so dicht ist, wie man dachte. Es werden durchaus Zellen ausgetauscht, und zwar in beide Richtungen. Vom Embryo auf die Mutter, aber auch von der Mutter in den Embryo. Wenn embryonale Zellen in den Körper der Mutter gelangen, werden sie in der Regel vom Immunsystem als fremd erkannt und abgetötet. Aber die Studie zeigt, dass das nicht immer der Fall ist. Offenbar können sich die embryonalen Zellen auch in bestimmten Geweben der Frau einnisten. Eine weitere Studie konnte zeigen, dass das auch nicht immer nur ein kurzfristiger Effekt ist. In dieser Studie wurden ältere Frauen untersucht, wiederum auf das Vorhandensein von männlichen Zellen. Alle Frauen hatten in der Vergangenheit Jungen zur Welt gebracht. In 2/3 der Frauen konnten zum Beispiel männliche Zellen in den Gehirnen nachgewiesen werden. Und das, obwohl die Schwangerschaft und die Geburt bereits Jahrzehnte zurücklag. Offensichtlich können in bestimmten Fällen die embryonalen Zellen über Jahrzehnte in der Frau verbleiben und werden nicht vom Immunsystem entfernt. In Untersuchungen an Mäusen konnte sogar gezeigt werden, dass in manchen Fällen diese embryonalen Zellen funktionell sind. Im konkreten Beispiel wurden embryonale Stammzellen im Herz der Muttermäuse nachgewiesen. Diese embryonalen Stammzellen entwickelten sich zu aktiven Herzzellen und waren dann Teil des Herzens und trugen zur Funktion des Herzens bei. Man geht davon aus, dass die Übertragung von embryonalen Zellen auf die Mutter während der Schwangerschaft eher die Regel als ein Einzelfall ist. Die Bedeutung dieser Übertragung und die Auswirkungen auf die Gesundheit der Mutter sind noch unklar. Es gibt zum einen Hinweise auf positive Effekte für die Frau, aber auch Hinweise auf gesundheitsschädliche Folgen dieser Übertragung. Biofunk, der Biologie-Podcast. Heute genetische Mischwesen über zweieiige Zwillinge in einem Körper. Weiterführende Informationen findest du auf der Homepage biofunk.net. Viel Spaß und bis bald!